기온다.
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 358. Während es draußen regnet, haben wir die Zeit genutzt, um einige Nachrichten für euch zusammenzustellen. Der in Chile 2011 wegen Menschenrechtsverbrechen verurteilte Hartmut Hopp soll seine Strafe jetzt in Deutschland absitzen. In Argentinien ist die Mitbegründerin der Menschenrechtsorganisation Madres de Plaza de Mayo, Elsa Sánchez de Osterheld, im Alter von 90 Jahren gestorben. Und wir haben noch drei Beiträge aus Mexiko für euch. Der erste führt uns in die Punk- und Gothic-Szene. Diese hat sogar einen eigenen alternativen Sportclub namens Bonebreakers. Im zweiten Beitrag schauen wir auf die Parlaments- und Gouverneurswahlen in Mexiko zurück. Vor allem im Süden des Landes waren diese von gewalttätigen Protesten begleitet. Aus dem südmexikanischen Oaxaca stammt auch die Politrapperin Mara Advertencia Lyrica. Mit ihren Songs vermittelte sie uns ihre ganz persönliche Sicht auf das politische Geschehen Mexikos. Viel Spaß beim Hören wünschen die Ondistas. Elsa Sánchez de Osterheld ist tot. Sie starb am 20. Juni im Alter von 90 Jahren in Buenos Aires. Elsa Sánchez de Osterheld war Mitbegründerin der Menschenrechtsorganisation Abuelas de Plaza de Mayo. Ihre vier Töchter und ihr Mann wurden während der Militärdiktatur von 1976 bis 1983 verschleppt und blieben verschwunden. Die in der Haft geborenen zwei Enkelkinder blieben ebenfalls verschwunden. Sie hatte bis zu ihrem Tod nach den verschleppten Enkelkindern gesucht. Die Menschenrechtsorganisation Madres von Plaza de Mayo und die Gruppe Hijos, Kinder der Verschwundenen, bedauerten öffentlich ihren Tod. In einem Nachruf schreiben sie: Sie war hart getroffen worden von der Militärdiktatur. Sie hatte sich immer dagegen gestellt. Und sie überlebte. Elsa zog einen ihrer Enkelkinder groß, den ihr die Militärs nach der Ermordung der Eltern übergaben. Elsa hatte 1947 den argentinischen Journalisten Hector Osterheld geheiratet. Sie hatten gemeinsam vier Töchter. Sie alle schlossen sich Anfang der 70er der Stadtguerilla Montoneros an. Elsa begann sich große Sorgen zu machen. Sie stritt sich mit ihrem Mann und sagte: Ich möchte mich nicht von diesem Kampf ausschließen, in den die Jugend dieses Landes involviert ist, alle meine Töchter eingeschlossen, und die für ein besseres Land kämpfen. Sie sollte ihr Leben lang weiterkämpfen. Ich bin ein Wunder für die Psychologen. Ich glaube, mein einzig überlebender Enkel Martin rettete mich. Er war damals 3 Jahre alt und irgendwer musste sich ja um ihn kümmern, erklärte sie vor einigen Jahren in einem Interview. Die Menschenrechtsgruppe Hijos, Kinder, deren Eltern in der Militärdiktatur verschwunden waren, würdigten das Leben und die Arbeit von Elsa und bedauerten den Tod ihrer Mitstreiterin. Nun ist sie eine Großmutter mehr, die geht, ohne ihre Enkel und Kinder gefunden zu haben. Wir haben von ihr viel gelernt. Zu überleben, das Unmögliche zu versuchen, zu kämpfen und zu lachen.
Aquí la vida renace. No eran buenas esas épocas.
Es gibt Neuigkeiten aus Chile und Deutschland zur Colonia Dignidad. In der deutschen Sektensiedlung im Süden Chiles mit dem klingenden Namen Kolonie der Würde wurden jahrzehntelang schwerste Menschenrechtsverbrechen begangen. Sklavenartige Arbeitsausbeutung, Gewalt- und Prügelstrafen, Zwangsverabreichung von Psychopharmaka, massiver sexueller Missbrauch von Kindern. Und während der Zeit der chilenischen Militärdiktatur kooperierte die Leitung der Sekte auch mit dem chilenischen Geheimdienst DINA. Dessen Mitarbeiter konnten in der Colonia Menschen foltern, morden und verschwinden lassen. Heute wird auf dem Gelände ein Touristikunternehmen betrieben. Es heißt Villa Baviera, bayerisches Dorf, und bietet, wie wäre es auch anders zu erwarten, bayerische Kost und Folklore. Aber die Aufklärung der Geschichte und auch die juristische Aufarbeitung lassen sich nicht abschalten. Hartmut Hopp, ein früherer Führungskader der Sekte, wurde 2011 in Chile verurteilt und soll seine Haftstrafe nun in Deutschland absitzen. Details dazu von Rechtsanwalt Andreas Schüller.
Die chilenische Justiz hat Deutschland um die Vollstreckung eines Urteils gebeten. Das Strafmaß betrifft eine Freiheitsstrafe von 5 Jahren für die Beihilfe zu sexuellem Missbrauch von Kindern in der Colonia Dignidad. Das ist die Tat, weshalb er damals aus Chile 2011 nach Deutschland geflüchtet ist, bevor das chilenische Urteil rechtskräftig geworden ist. Daraufhin hat dann die deutsche Justiz angefangen zu ermitteln. Und nunmehr gibt es das Vollstreckungsersuchen aus Chile, dass die Strafe hier vollstreckt wird.
Weitere Unterlagen mussten aus Chile nach Deutschland geschickt und übersetzt werden.
Soweit wir wissen, sind alle erforderlichen Unterlagen eingetroffen. Die Staatsanwaltschaft Krefeld muss nun eine Vorprüfung machen. Wir gehen davon aus, dass die Staatsanwaltschaft Krefeld alsbald Hartmut Hopp anhören wird und auch kurz danach das Ersuchen dem Landgericht Krefeld vorlegen wird.
Wie wird diese Prüfung ausgehen, beziehungsweise wovon hängt es schlussendlich ab, ob Hopp demnächst in einem deutschen Gefängnis sitzen wird? Dazu nochmal Andreas Schüller, der beim European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR, den Bereich Völkerstraftaten und rechtliche Verantwortung leitet.
Entscheidend ist, ob das Verfahren in Chile rechtsstaatlich war. Davon gehen wir aus nach unserer Prüfung und nach den Akten, die aus Chile vorliegen. Insofern gehen wir auch davon aus, dass sowohl die Staatsanwaltschaft als auch später das Landgericht Krefeld eine Entscheidung treffen wird, dass die Strafe hier vollstreckt werden kann.
Die deutsche Justiz hat jetzt die Chance, der jahrzehntelangen Straflosigkeit der Kolonia-Anführer in Deutschland ein Ende zu setzen. Sie ist auch gefragt, jetzt zu handeln. Schließlich hatte Hopp sich ja bereits 2011 aus Chile nach Deutschland abgesetzt, um sich seiner Strafe zu entziehen. Da er über Interpol zur Fahndung ausgeschrieben ist, kann er Deutschland auf legalem Wege nicht verlassen. Aber hören wir nochmal Andreas Schüller.
Andererseits wissen wir auch, dass die Colonia Dignidad oder was davon noch übrig ist, nach wie vor wohl über finanzielle Mittel und ein großes Netzwerk auch außerhalb Deutschlands verfügt. Und es steht auch der Verdacht im Raum, dass Hartmut Hopp Pässe hat auf andere Namen, die ihm eine Ausreise oder eine Flucht erleichtern könnten. Die Staatsanwaltschaft Krefeld könnte nun da auch alle Unterlagen vorlegen und sich die Entscheidung ja zuspitzt oder eine Entscheidung ansteht, Hartmut Hopp in Untersuchungshaft nehmen, um eine Fluchtgefahr entgegenzutreten, bis dann halt letztendlich das Urteil vom Landgericht über die endgültige Vollstreckung der Strafe ergeht.
Wir sind gespannt und werden euch weiter auf dem Laufenden halten.
Fernando Salas oder auch Lord Fair ist eine der prägendsten Gestalten der mexikanischen Punk- und Gothic-Szene. Ich kannte ihn schon länger als aufgestylten Wave-Punk- und Gothic-DJ. Aber er ist auch Gründer des Mixed Martial Arts Vereins Bonebreakers. Ich wollte wissen, wie ein paar Punks dazu kommen, einen Fight Club aufzumachen und damit dann irgendwann internationale Turniere zu bestreiten.
In la ciudad de México, a principios de los 80s, era muy difícil que alguien que tuviese cabello de colores pagado o pantalones rotos y estética punk o diferente, era difícil.
In Mexiko-Stadt war es Anfang der 80er ganz schwer, wenn man bunte Haare hatte oder kaputte Hosen. Ein Punk-Stil oder einfach nur anders sein war schwierig. Die mexikanische Kultur ist sehr vom Machismo geprägt und von religiösen Traditionen. Und deshalb können die Leute keine anderen optischen oder musikalischen Ideen akzeptieren. Und wer anders auf der Straße rumlief, hat dann den ganzen sozialen und familiären Druck abgekriegt. Mit Punk habe ich Ende der 80er angefangen, meine Brüder Mitte der 80er. Als ich anfing, brauchte ich ein bisschen, um mich gegen die Angriffe auf der Straße wehren zu können. Die waren eben manchmal nicht nur verbal, sondern man wurde physisch angegriffen. Also war es nötig zu wissen, wie man auf der Straße kämpft. Fair und seine älteren Brüder hatten früher auch bei selbstorganisierten Punk-Kollektiven mitgemacht und natürlich in Bands gespielt. Wir haben zum Beispiel bei der antiautoritären revolutionären Jugend mitgemacht, die sich so 91-92 aus verschiedenen anderen Kleingruppen gegründet hat. Wir haben beschlossen, die jährliche Demo zum 2. Oktober zusammen zu machen. Und die Demo ist so gut gelaufen, dass wir weitergemacht haben. Wir haben angefangen, Konzerte zu organisieren, wir haben Ausstellungen gemacht, Street Art, wir haben versucht, Häuser zu besetzen und Sprachen zu lernen. Wir waren politisch aktiv, haben zum Boykott von Stierkämpfen aufgerufen, so eine Sachen. Und sich gegenseitig als gleich zu behandeln, hat uns auch sehr für Bonebreakers geholfen. Aber nicht nur das. Irgendwann hatten sie auch noch die Idee, einen eigenen Wave- und Punk-Club aufzumachen.
Soy también fundador del Club El Real Under, que es un espacio alternativo.
Ich habe auch den Club El Under gegründet, einen alternativen Ort, der für uns eine Möglichkeit ist, uns selbst zu finanzieren und außerdem ein Freiraum in einer Stadt, die nicht frei ist. Bei den ganzen Problemen, die wir jetzt in der Stadt und im ganzen Land haben, versuchen wir, unseren eigenen Lebensentwurf zu leben, so wie wir es wollen, so wie es uns gefällt. Wir kommen von der Straße, wir kommen aus der alternativen Szene, vor allem Punk, und ich bin in der
Gothic-Szene.
Gerade feiert der Laden in Mexiko-Stadt, im Ausgehviertel Roma, seinen 11. Geburtstag, 3 Tage lang. Natürlich gehe ich hin. Lord Fair legt jeden Abend auf. Weißgeschminktes Gesicht, hochtupierte Haare, lange schwarze Gewänder.
Quise ser siempre participante, no quise ser solamente como un espectador.
Ich wollte immer dabei sein, nicht nur zugucken. Ich wollte Schlagzeuger sein, Musiker. Ich wollte Gedichte schreiben und malen. 1989 habe ich alternative Kultur kennengelernt, dank meiner großen Brüder, die hier die ersten Punks und Gothics waren. Sie haben mir Musik und Infos aus San Diego geschickt. Da gab es damals eine große Szene. Das erste Mal aufgelegt habe ich 94, erst ab und zu und dann immer öfter. Und bis heute habe ich nicht mehr aufhören können und auch nicht aufhören wollen. Der Abend ist lang. Fair legt gleich zweimal auf. Die Leute feiern ihn ab. Im Bonebreakers Sportstudio sieht Fair schon wieder normaler aus. Er ist einer der Trainer. Hier trainieren Männer und Frauen, Anfänger und Fortgeschrittene. Es riecht nach Schweiß. Auch hier tummeln sich ein paar Punks. Nach Meinung von Fair ist hier für Rassismus und Ausgrenzung kein Platz.
Nos manejamos en un plano de equidad, de inclusión, de solidaridad. Nos manifestamos en contra de los.
Unsere Politik ist die Gleichheit, der Zusammenhalt, die Solidarität. Wir sind gegen Machtmissbrauch, gegen Machismo, gegen jeden Sexismus, gegen alles, was sich gegen die körperlichen, geistigen und spirituellen Fähigkeiten eines Menschen richtet. Das ist unsere Politik und die vermitteln wir in jedem Kampf, in jedem Unterricht, an jedem Ort, an dem wir auftauchen. Nicht nur als Bonebreakers, sondern auch als unseren Lebensstil.
Eso es lo que transmitimos en cada pelea, en cada clase, en cada lugar que nos presentamos. Y no solo como Bonebreakers, sino que ya es nuestra alternativa de vida.
Der Name Bonebreakers kommt übrigens von der britischen Punkband Broken Bones. Knochen mussten sie nicht brechen, aber sie mussten sich sozusagen erst durchboxen, um von den anderen Sportclubs akzeptiert zu werden. Inzwischen spielen sie ganz oben mit und die Teilnehmer anderer Studios kommen zu ihnen, was Fair ein bisschen stolz macht. Wie zum Beispiel an diesem Abend in einer Sporthalle im Süden der mexikanischen Hauptstadt. Die Bonebreakers treten gegen einen Sportclub aus Chihuahua an. Im Ring ein rothaariger Punk mit Iro und Faltan los 43 T-Shirt, eine politische Anklage gegen das Verschwinden von 43 Studenten vergangenen September. Am Rand des achteckigen Rings steht Fair und gibt lauthals taktische Tipps.
Dentro de nuestra de nuestro equipo hay gente que está más ligado a las ideas libertarias.
Naja, ein paar von uns haben politische Ansichten und klar haben wir Leute mit libertären Ansichten. Und wenn sie das zeigen wollen, dann tun sie das, auch in den Kämpfen. Einige Kompas, Doja oder Conejo färben sich die Haare, nicht nur für die Kämpfe, sondern auch sonst im Leben. Ich bin wie gesagt Trainer, aber ich habe vor, wenn ich nochmal kämpfe, dann trete ich geschminkt an, mit Musik, die mir gefällt.
Pero tenía la intención también que si salía una pelea más, tenía toda la intención de salir maquillado y con algunas canciones pues más de nuestro estilo.
Das große Dilemma, vor dem viele Wähler zu den Parlaments- und Gouverneurswahlen am 7. Juni standen, brachte der in Mexiko beliebte Karikaturist Ríos auf den Punkt. Am Tag nach dem Urnengang räumte der für seine bissige Kritik bekannte Künstler ein, er hätte eine 10-Peso-Münze als Entscheidungshilfe hinzuziehen müssen. Falle diese auf die Seite mit dem Adler, wolle er die Bewegung der nationalen Erneuerung, kurz Morena, wählen. Würde sie allerdings auf die Seite mit der Sonne fallen, erhielte niemand seine Stimme. Ríos Wahlhilfe verdeutlicht die Frustration der Mexikaner über das politische System und den Vertrauensverlust in die Parteien. Diese Frustration machte sich auf vielseitige Art Luft. Eine Reihe von Organisationen riefen im Vorfeld der Wahlen zum Protestwählen auf. Knapp 5% der Wähler folgten diesem Aufruf. Sprüche wie »Alles Ratten« oder »Ich wähle und dann lasst ihr mich einfach verschwinden« zierten ihre ungültigen Stimmzettel. Dem zweimal bei Präsidentschaftswahlen unterlegenen Andrés Manuel López Obrador passte dieser Protest allerdings gar nicht. Der ehemalige PRD-Politiker wollte mit seiner neuen Partei Morena beweisen, dass es endlich eine reale linke Alternative zu den etablierten Parteien gibt. Im Süden des Landes ging man sogar noch einen Schritt weiter. Dort griffen die oppositionellen Lehrergewerkschaften den Aufruf der Angehörigen und Kommilitonen der verschwundenen Studenten der Pädagogischen Hochschule von Ayotzinapa auf. Diese forderten dazu auf, die Wahlen aktiv zu boykottieren. Ab dem 1. Juni traten die Lehrer in Michoacán, Guerrero, Oaxaca und Chiapas in einen unbefristeten Streik. Damit protestierten sie gegen die neoliberale Bildungsreform, welche die Regierung von Enrique Peña Nieto mit Unterstützung der sozialdemokratischen PAD durchs Parlament gebracht hat. Kritiker der Reform, wie der Karikaturist Ríos, sehen in ihr nicht mehr als ein Mittel, um Arbeitsrechte einzuschränken und die Gewerkschaften politisch zu kontrollieren. Bei der Vorstellung seines neuesten Werkes La Reforma Disque Educativa, die angebliche Bildungsreform, wirft Ríos Präsident Peña Nieto vor, dass es ihm eigentlich nicht wirklich um eine Verbesserung des Bildungswesens ginge. Der Karikaturist witzelt weiter, dass es bestenfalls um die Bildung der Lehrer ginge, darum sie zu disziplinieren und in ihre Schranken zu weisen. Unter aktivem Wahlboykott verstanden Lehrer und Lehramtsstudenten in Südmexiko nämlich nicht die Abgabe ungültiger Stimmzettel oder das Fernbleiben von den Wahlurnen. Ihnen ging es vielmehr um die Verhinderung der Stimmabgabe. Knapp eine Woche vor dem Wahlsonntag begannen massive Protestaktionen. Institute der Wahlbehörde INE und Büros aller Parteien wurden besetzt und Unterlagen verbrannt. Am Wahlsonntag selbst wurden allein in Oaxaca 440 Wahlurnen entweder verbrannt oder die Wahllokale gar nicht erst geöffnet. Das entspricht etwa 9% aller Wahllokale im Bundesstaat. Um doch noch die Durchführung der Wahlen garantieren zu können, entsandte die Zentralregierung zwei Tage vor den Wahlen 40.000 Einsatzkräfte in die Unruheregionen. In vielen Orten Guerreros und Oaxacas kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Protestierenden auf der einen und Bundespolizei, Gendarmerie, Militär und Marine auf der anderen Seite. Dabei wurden eine Reihe von Demonstranten verhaftet und zum Teil schwer verletzt. In Guerrero erschossen Polizisten einen jungen Lehrer.
Nos faltan 43, gobierno escúchanos bien. Ayotzinapa nos olvidará, el pueblo pide justicia y tu renuncia ya. Nos faltan 43, gobierno escúchanos bien.
Ayotzinapa nos olvidará. El pueblo pide justicia y tú renuncia. Te equivocaste de ciclo, todo queda bien documentado. ¿Qué pasó? Pensaste que este pueblo se va a quedar callado. Nunca escuchaste bien el himno mexicano. Un soldado en cada hijo de Dios.
Der große Katzenjammer folgte dann in den Tagen nach der Wahl. Die Auszählungsergebnisse vieler Wahlbezirke wurden von den unterlegenen Parteien angefochten. Das durch den Wahlboykott verursachte Chaos führte zu einem drastischen Anstieg des in Mexiko an sich schon verbreiteten Wahlbetrugs. Das Wahlgericht hat in über 1000 Fällen Untersuchungen eingeleitet. Zu einer wesentlichen Korrektur der Wahlergebnisse wird es dadurch sicherlich nicht kommen. Dazu fehlt der politische Wille. Denn im Parlament wurde die Regierungspartei PRI als stärkste Kraft bestätigt. Allerdings musste sie, wie die rechte PAN und die sozialdemokratische PAD, Stimmen abgeben. Wahlgewinnerin ist die Bewegung der nationalen Erneuerung, Morena. Die neue linke Partei López Obradors konnte 8% der Stimmen auf sich vereinen. Da die meisten dieser Stimmen von den Wählern seiner ehemaligen Partei PAD stammten, ändert sich am Kräfteverhältnis im Parlament kaum etwas. Alles bleibt beim Alten. Präsident Peña Nieto bezeichnete deshalb die Wahlen auch als vollen Erfolg, welcher die Demokratie in Mexiko gestärkt hat. Er wertete sie als historisches Ereignis und die Probleme am Wahltag als vereinzelte Vorfälle. Mit dieser Haltung ignoriert der Präsident nicht nur die anhaltenden politischen Proteste. Er setzt auch die Verweigerungshaltung von Politik und Verwaltung fort, die gravierenden sozialen Probleme im Land anzugehen, kritisiert der bekannte Analyst Julio Hernández López in der linken Tageszeitung Jornada. Die Münze des Karikaturisten Rios fiel übrigens auf die Adlerseite. Und deshalb verhalf Rios der Bewegung der nationalen Erneuerung zu ihrer ersten und vielleicht letzten Chance, sich als neue linke Kraft zu bewähren. Die aus Oaxaca stammende Rapperin Mare Advertencia Lirica wuchs in einem Haushalt auf, dem eine Frau vorstand. Das ist in Mexiko keine Selbstverständlichkeit, denn hier ist in der Regel noch der Mann das Familienoberhaupt. Er hat nicht nur die Familie zu versorgen, sondern trifft auch alle familiären Entscheidungen. Als Mares Vater jedoch in ihrer frühen Kindheit verstarb, übernahm die Mutter seine Rolle. Von da an versorgte sie ihre drei Kinder alleine. Das sollte für Mare in der Schule zum Problem werden, denn ihre Familie entsprach nicht dem traditionellen Familienbild. Deswegen und weil sie nicht dem gängigen Schönheitsideal entsprach, wurde sie ausgegrenzt und gemobbt. Was einerseits an ihrem Selbstbewusstsein kratzte, machte sie auf der anderen Seite auch stark und rebellisch. Sie bot ihren Klassenkameraden die Stirn und weigerte sich, deren männliche Autorität anzuerkennen. Einen Weg, sich den Kränkungen der Jungen zu entziehen, fand Mare in der Literatur. Sie entdeckte die Lyrik und begann, Protestgedichte zu lesen. Durch diese erfuhr sie, dass sie mit ihren Problemen nicht alleine war. Andere Frauen waren ebenfalls nicht einverstanden mit der ihnen zugestandenen Rolle in der Gesellschaft. Diese Erkenntnis änderte Mares Leben grundlegend. Sie begann selber zu schreiben. Anfang des neuen Jahrtausends entwickelte sich in Oaxaca eine eigenständige Graffiti-Szene. Mare begann mit ihrer älteren Schwester zu den Events der jungen Künstler zu gehen. Dort lernte sie auch einige Rapper kennen und schloss sich 2003 der ersten Hip-Hop-Crew Oaxacas an. Unter den Mitgliedern der Crew gab es eine zweite Rapperin, Itza. Die beiden formierten eine eigene Frauencrew und gaben ihr den Namen Advertencia Lirica. Zusammen rappten sie über ihre Erfahrungen als junge Frauen und brachten somit Frauenthemen auf die Bühne. Doch damit fanden sie nicht überall offene Ohren. Denn der Staat begann, die Rapper-Szene zu instrumentalisieren. Er finanzierte Hip-Hop-Events und versuchte, über die Veranstaltungen das Publikum politisch zu beeinflussen. Mares Sicht der Dinge war dabei nicht gefragt. Deshalb begann Advertencia Lyrica, mit anderen Rappern eine unabhängige Hip-Hop-Szene aufzubauen.
Un día como cualquiera, mis planes se me estrellan. Pensaba derribar obstáculos a lo largo de mi guerra. Sabía que era difícil nadar contra la corriente. Pensaba solo en aquello y nada era suficiente. Miraba la pendiente mientras sueños idealizaba. Mis ánimos no caían cuando todo se paralizaba. Corría atrás de todo lo que me diera una señal. Anhelaba ser de todo menos lo que llaman normal. Sabrán si me conocen que lo común no me alborota. Desde la cuna hasta la luna había iniciado mi fortuna. Pues bien sabían mis padres lo que su hija sería. Por eso Ixchel es lo que como nombre me pondrían. Mi niñez fue difícil, adolescencia mucho más. Habían buenos amigos.
2006 kam es in Oaxaca zum Volksaufstand gegen das Regime des korrupten Gouverneurs Ulises Ruiz Ortiz. Die Hip-Hopper kämpften damals in der ersten Reihe. Und plötzlich waren sie nicht mehr die Verrückten, die verlorenen Kinder, die nicht wissen, was sie wollen. Sie wurden Teil der Bewegung und ihre Themen wurden von einer breiten Öffentlichkeit wahrgenommen. Auch heute, 7 Jahre nach dem Aufstand, rappt Mare noch über politische Themen. Dabei besinnt sie sich zunehmend auf ihre indigenen Wurzeln. Sie möchte den Blick auf die eigene Geschichte lenken. Sie möchte die Naturverbundenheit und das Bewusstsein, mit der Welt eins zu sein, wiederbeleben. Und vor allem möchte sie den Gemeinschaftssinn stärken. Ihr Mittel dazu ist der Hip-Hop. Ein Hip-Hop, den Mare auf ihre spezifisch weibliche Art vorträgt. Allen, die mehr über Mare Advertencia Lyrica und ihre Musik erfahren möchten, sei die halbstündige Dokumentation Cuando una mujer avanza empfohlen. In dieser erzählt Mare aus ihrem Leben und wie sie zur Politrapperin wurde. Abgerundet wird ihre Geschichte durch Interviews mit Menschen, die sie auf ihrem Weg begleitet haben. Und natürlich gibt es auch ein paar ihrer tollen Songs zu hören. Das englisch untertitelte Video ist frei auf YouTube zu sehen.
El maíz es parte esencial de la identidad nacional y fundamental en la dieta de los mexicanos. Los pueblos indígenas, primeros pobladores de nuestras tierras, siguen siendo la mayor parte de la población rural y continúan, a pesar de las dificultades, sembrando el maíz que es indispensable para la suficiencia alimentaria.
Regresar, después del día de caminar, el sol es testigo, ¿qué más podría yo esperar? En mis campos se extiende esta verdad. Lugares sucios por la globalización. No encontramos solución. Grandes capitales se extiende la invasión. Nuestra cultura muere en manos del invasor. La paciencia se acaba, solo existe la agresión. Ahora juegan con la genética, terminan con la ética. Pensando en algo grande, esa mierda por donde sea se expande. Quitándole al campesino su dinero. Violando y asesinando nuestro suelo. Mujer maíz, ¿qué puedes hacer? Cuando ves a tus hijos repartiéndose el poder, aniquilando tu legado, dejando atrás nuestro pasado, aquello que con esmero has cuidado. Madre naturaleza, despierta con tu furia, desata ya tu fuerza.
Es la fuerza que nos une, la que viene de la tierra. El maíz es mi semilla por el que gente pelea. La injusticia de los hombres solo trae.
Nuestros campos, no queremos más explotación.
Estamos hartos.
Nos han quitado tantas cosas a través de tanto tiempo. Nuestras raíces, cultura, nuestra y de nuestros ancestros. Cambiará muchas cosas, pero no lo que llevamos dentro. Somos hijas del maíz y lo llevamos de los huesos. Es la mujer, la madre tierra, que cultiva la semilla, la protege, la cuida, mientras esta germina. Tanto esfuerzo que cierra el ciclo para una nueva vida. Y la tecnología que debería servir solo la aniquila. La tierra de quien la trabaja, pero la semilla de gran empresario nos pinta en un bonito cuadro con un progreso contradictorio. Pretende manipularnos, controlando nuestros alimentos, pero no nos dejaremos, defenderemos nuestro suelo. Tanta herencia forjada con el trabajo y no termina. Tantas jornadas extintas, tantas raíces perdidas, la moneda que domina.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.